So gut. Also dann, ich nehme mal an, der Bus ist eingetroffen, oder? Also, weil, okay, gut, wenn der Bus eingetroffen ist, dann machen wir doch einfach mal schon dynamisch weiter, ja. Also eigentlich habe ich zu denen, die jetzt auch ein bisschen später gekommen sind, wir wollten ja um 10 nach anfangen, damit sie keinen Stress haben, ja. Machen wir nächstes Mal auch, aber da sie ja jetzt eh schon alle da sind, presumably, dann fange ich halt an. Also, ich darf Sie hustend begrüßen zur Informatik-Zentralübung. Letzte Woche war ja nix wegen Feiertag. Und deswegen umso frischer und erholter werden wir heute agieren. Erste Geschichte ist die Sache mit dem Piazza. Bei wem hat das nicht funktioniert? Finger hoch. Okay. Bei wem hat es funktioniert? Okay, gut. Es dürften in etwa ähnlich viele Leute sein. Ja? Also ich habe keine tiefergehende Erklärung. Die einzige, die ich habe, ist, dass man es halt mit einer TUM-E-Mail versuchen sollte. Hat es jeder, bei dem es nicht geklappt hat, schon mit einer TUM-Mail probiert? Also wer hat es mit beiden probiert? Okay, cool. Also was Sie dann am besten machen ist, und das werde ich dann auch noch ins Forum schreiben, und wenn ich es vergesse, es ins Forum zu schreiben, bitte mich per E-Mail anpiepen, dass Sie mir eine E-Mail schreiben, ja, und dann lade ich Sie ein. Ja, das kann ich dann machen. Also dann mache ich das halt für alle, bei denen es nicht geklappt hat. Die schreiben mir eine E-Mail, Servus, mit Betreff hat nicht geklappt, ja, oder Piazza hat nicht geklappt, damit ich es auch irgendwie ein bisschen von dem übrigen Spam, ist natürlich kein Spam, so ein bisschen trennen kann, und dann lade ich sie ein, ja. Und bei wem ich das irgendwie verschlampe oder vergesse oder wer halt ein anderes Betreff hat, der schreibt mir halt nochmal, so lange, bis es geklappt hat, ja. Und das kriegen wir schon hin. Also das ist, glaube ich, normalerweise hat das mit dem, wenn ich die Leute einlade, eigentlich dann schon immer geklappt. Ja? Gut, dann war noch ein sehr guter Punkt aus der Mitte, nämlich die Frage der Brückentage und wie wir das mit den Brückentagen handhaben wollen. Weil ich habe ja gesagt, wahrscheinlich werden an den Brückentagen nur sehr wenige Leute da sein. Und es wäre halt sozusagen effizient, wenn wir die quasi per Aufzeichnung only machen würden. Natürlich nicht alle. Ja. Und die These war, dass wir zwei davon als Aufzeichnung machen und einen noch halten. Was würden wir tun? Also meine These wäre, dass wir nächsten Freitag, um einfach auch mal ein bisschen noch mal reinzukommen, dass ich nächsten Freitag noch mal persönlich am Start bin, ja, und dass wir jetzt 30.5. und 20.6. per Aufzeichnung machen, ja. Hat da irgendeiner noch eine andere Meinung oder irgendwie Einwände? Weil das kann man schon äußern, ja. Also ich komme auch gern nach Freising, ist kein Problem. Ist es für alle irgendwie cool? Wie gesagt, und die Leute, die, also Sie hatten ja auch gesagt, Sie finden es nur so mäßig. Ich würde, wenn Sie halt dann sozusagen außer der Reihe nochmal vielleicht kommen mögen oder irgendwas. Nein, das ist, Sie haben, es ist ja, die Lehrveranstaltung ist ja, ja. Und es ist ja immer so, mit Peer Pressure ist ja immer doof, ja. Wenn dann alle sagen, ja, nee, passt schon, aber deswegen, Sie sollen, also ich finde es ja völlig okay. Und wegen Fragen und sowas, wie gesagt, Sie können gerne, also auch außer der Reihe irgendwie, wenn Sie mal in Garching sind, dann können wir sozusagen Tutorial machen. Ja. Das gilt übrigens für die anderen auch, also wer dann angesichts dieser Recording Days sozusagen sich doch, bemüßigt fühlt oder es nötig findet, nochmal intensiver mit Fragen und so weiter, dann können wir auch in Garching nochmal ein oder zwei extra Stunden machen. Oder meinetwegen, Sie kommen auch nochmal länger nach der Veranstaltung an den normalen Freitagen. Können wir, also das geht schon. Ja? Machen wir es also so hiermit, dass wir den nächsten Freitag physikalisch noch machen und die These wäre den 30. und den 20. Dass wir die virtuell per Aufzeichnung machen, ja, mit Ergänzung. Gut, dann haben wir, glaube ich, alle organisatorischen Sachen soweit geklärt, oder? Gibt es noch irgendwie was in der Art? Ja, bitte sehr. Also die Frage war, darf man zur Prüfung irgendwas mit reinnehmen? Die Antwort ist nein. Das Einzige, was man nehmen darf, sind Wörterbücher. Und zwar, wenn Sie halt nicht Muttersprachler sind, dürfen Sie Wörterbücher benutzen. Und in die Wörterbücher kann man auch Sachen reinschreiben. Wenn zum Beispiel im Wörterbuch das Wort Algorithmus nicht vorkommt, dann kann man das auch reinschreiben, aber bitte halt keine Informatikinhalte reinschreiben. Ja, also einzelne Begriffe schon. Aber ansonsten ist es halt Closed Book und Taschenrechner. Zum Beispiel Leute bringen immer Taschenrechner, weil sie denken, oh, da muss man ja vielleicht was rechnen. Man hat noch nie irgendwas rechnen müssen, was über den Zahlenraum von 1 bis 10 rausgeht. Also würde ich jetzt mal sagen, ja, aber gut. Insofern Closed Book, nichts benutzen. Gibt es sonst noch organisatorische Fragen? Okay, cool. Sehe, das ist nicht der Fall. Gibt es fachliche Fragen zu letztem Mal? Ich muss mich ja nochmal entschuldigen. Sie haben es ja sicherlich gelesen oder vielleicht haben es nicht alle gelesen, weil noch nicht alle in Piazza angemeldet sind. Normalerweise stelle ich ja die Recordings online. Ja? Das hätte für letztes Mal selbstverständlich auch gegolten. Nur die Audio... Servus! Die Audioaufnahme war halt kaputt, ja, weil sie kaputt ist. Ja. Das sind so IT-Artefakte, wo man sich sagt, warum benutze ich den eigentlich, ja, wenn er doch funktionieren sollte. Und ich hatte zum Beispiel gestern hatte ich ein Projektmeeting, ja, so lauter Profs und Menschen, und ich war der zweite Informatiker, der vorgetragen hat, und ich habe natürlich welches Programm genommen für meine Präsentation? PowerPoint. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Weiß nicht, nehmen nur sehr wenige Leute auf der Welt her. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Ja? Habe ich also meine Präsentation in PowerPoint gemacht. Und als ich sie dann auf dem Mac, der zur Präsentation vorgesehen war, zeigen wollte, nur noch Tag Clouds. Ja? Weil ist besser. Ja, fragt man sich auch, so eine Firma, haben die das mal getestet? Da wurde ja jemand für bezahlt. Nein, Präsentation wird überbewertet, dass die gleich aussehen und lesbar sind. Naja, gut, genug geschimpft auf Computer. Also war kaputt, deswegen habe ich heute was anderes dabei und hoffe, dass der Ton diesmal klappt. Wenn er diesmal nicht klappt, mache ich eine neue Aufzeichnung in meinem Büro. Ja? Weil letztes Mal war ja zu 90% Orga und Einführung, was man eh nachlesen kann. Heute ist es, glaube ich, interessanter. Ja? Gut, dann machen wir doch das. So, perfekt. Okay, also wir waren dabei, uns über Datenbankmodellierung zu unterhalten. Also wir hatten motiviert, warum Datenbanken, wie man das generell so machen würde, wenn man Informatiker wäre, also mit einem Anforderungsentwurf, verschiedenen Detaillierungsgraden etc. etc. Irgendwann kam man dann auf die Ebene des mehr oder minder formalen Entwurfs und da haben wir gesagt, so ein Entity-Relationship-Diagramm ist doch sicherlich was, mit dem wir unsere Anwendungswelten relativ ausdrucksstark modellieren konnten. Und da gab es Entities, das waren halt einfach Objekte der Anschauung sozusagen in unserer Welt. Und die haben wir mit so einem Kästchen umrandet. Das ist hier so bräunlich-orangig dargestellt. Und diese Entities, die hatten auch noch Attribute. Die haben wir mit diesen Ovalen dargestellt. Und unter den Attributen gab es welche, die das jeweilige Tupel, wie wir da drauf kamen, dass es ein Tupel ist, erzähle ich gleich noch, die das jeweilige Tupel eindeutig identifizieren und die haben wir dann Schlüssel genannt. Oft gibt es künstliche Schlüssel, wie zum Beispiel Matrikelnummer. Es ist also ein Attribut, was einfach nur eingeführt wurde, um ein Schlüssel zu sein. Ja? Und die haben wir unterstrichen. Schlüssel unterstreichen wir. Dann gab es noch diese lustigen Rhomben und diese lustigen Rhomben sind Beziehungen, die sozusagen Entities miteinander in Bezug setzen. Servus! Und die machen wir halt mit diesen Rhomben und die setzen halt, wie gesagt, die Dinger in Bezug. Wir werden sehen, dass beides, Entities und Relations, sind ihrerseits mathematische Relation, ja, kann man ein bisschen durcheinander kommen, weil Beziehung und Relation ist doch irgendwie dasselbe. Also die Dinger wollen wir halt Entities nennen und das sind Beziehungen, ja, und das sind mathematische Relationen, beides kommen wir noch drauf. Ja. Dann haben wir gesagt, mit diesen Rhomben und Kästchen und Ovalen und Strichen dazwischen ist es noch nicht getan. Wir wollen noch weitere Aussagen machen, nämlich insbesondere zu Funktionalitäten. Und da haben wir gesagt, es kann drei Typen geben, im Wesentlichen 1 zu 1, 1 zu n, n zu 1 ist im Grunde genommen von derselben Strickart, und n zu m, ja, also im Wesentlichen drei unterschiedliche. Und da hatten wir Beispiele. Und zum Beispiel 1 zu 1 ist die Beziehung verheiratet ein gutes Beispiel zwischen Männern und Frauen. Ja. 1 zu 1 heißt nicht, haben wir auch gesagt, dass jeder Mann auch eine Frau haben muss und jede Frau auch einen Mann. Gibt es also auch durchaus Elemente, die nicht in der Beziehung zueinander stehen. Dann haben wir gesagt, es gibt 1 zu n. Das hatten wir auch ein bisschen anhand des Beziehungsstatus diskutiert in Sachen Polygamie etc. Aber ein besseres Beispiel ist vielleicht Mitglied des Landtages, ja, wo man hier zum Beispiel die Bundesländer hat und hier die Menge der Menschen. Und da ist natürlich klar, dass ein Bundesland mehrere Menschen als Mitglied des Landtags hat. Aber umgekehrt ist es, sagen wir mal, in dieser Modellierung zumindest nicht möglich, dass ein Mensch in mehreren Landtagen sitzt. Ich weiß nicht, ob das gesetzlich in Deutschland erlaubt wäre. Sinn macht es auf jeden Fall nicht. Ja? Dann diese N-zu-1-Geschichte. Hier Beispiel zwischen Vorlesung und Professor. Das heißt also, ein Professor, ein Grüner, liest mehrere gelbe Vorlesungen. Ja? Aber eine Vorlesung wird halt typischerweise nicht von mehreren Professoren gelesen, in dieser Modellierung zumindest. Ja? Und dann gab es noch N-zu-M. Auch das hatten wir mit Beziehungen mal in Beziehung gesetzt, aber gut, das war dann eher spekulativ. Hören im Sinne von Vorlesung hören ist da ein besseres Beispiel. Das heißt, ein Student kann mehrere Vorlesungen hören, aber eine Vorlesung wird natürlich typischerweise auch von mehreren Studenten gehalten. Noch ein Wort zur genderkorrekten Bezeichnung. Die Folien müsste ich auch nochmal überarbeiten. Wie gesagt, habe ich übernommen. Überall, wo Student steht, sollte natürlich Studierender heute stehen, wenn man da korrekt ist. Und das wollen wir eigentlich auch sein. Dann gibt es natürlich auch durchaus die Möglichkeit, endstellige Beziehungen zu haben. Ja? Wie jetzt hier zum Beispiel. Das heißt, da müssen wir uns einfach mit den Buchstaben so ein bisschen haushaltend bewegen. Das heißt, da, wo viele gemeint sind, steht ein Buchstabe, typischerweise von N an beginnend, aber da können es im Grunde genommen auch B hinschreiben. Die Konvention ist halt so ein bisschen, dass sie bei N beginnen. Ja? N, M, N, O, P, Q, R und so was auch immer sie da wollen. Und oder eine 1 an einer oder mehreren dieser Zweige. Ja? Und das ist einfach eine Relation, die mehrere Entitätypen miteinander in Bezug setzt. Jetzt ist es hier zum Beispiel so, dass wir noch was Spezielles haben. Also bei diesen Geschichten, wo wir eine 1 irgendwo stehen haben, ist diese Relation, ja, oder diese Beziehung, sollte ich sagen, ja, ist insbesondere durch eine Relation formalisiert wird, ist dann eine Funktion, mathematisch eine partielle Funktion, weil ja nicht jedes Element verknüpft sein muss. Und das sehen wir hier dann auch wieder. Ja? Also diese Relation R, diese n-stellige, die nimmt jetzt die Entities E1, E2, EN, wie auch immer, ja? Also ziemlich viele. Und die haben alle also einen Buchstaben da stehen. Ja? Und bei dem EK soll jetzt mal die einzige Entity sein, wo wir eine 1 stehen haben. Dann ist diese Relation einfach eine mehrargumentige Funktion, also eine Funktion von mehreren Variablen, E1 bis EK-1, EK fehlt natürlich, ja, EK+1 und so weiter bis EN, und das wird halt abgebildet auf EK. Ja. Also das wäre zum Beispiel eine Funktion hier mit mehreren Stellen. Das hier ist auch eine Funktion, das ist sogar eine Bijektion, also sowohl die Männer, die irgendwie verheiratet sind, denen ist eindeutig eine Ehefrau zugeordnet und umgekehrt den Ehefrauen ist eindeutig ein Mann zugeordnet. Ja? Und das ist relativ wichtig, dieser Begriff der Funktion, weil das für die Schlüssel nachher so eine gewisse Auswirkung hat. Also nochmal, eine Relation ist im Wesentlichen einfach ein kartesisches Produkt. Das heißt, E1 ist eine Menge, E2 ist eine Menge und das kartesische Produkt sind einfach alle geordneten Zweitupel, die ich bilden kann, indem ich erst eins von E1 nehme, Komma und dann eins von E2. Und die Relation ist sozusagen eine Teilmenge all der möglichen Kombinationen. Wenn diese Teilmenge gerade so gemacht ist, dass sie auf eine gewisse Art eindeutig ist, ja, also indem irgendwo eine 1 steht, dann bezeichnen wir die als partielle Funktion. Ja, also ganz kohärent und konsistent mit dem, was in der Mathematik entsprechend definiert ist. So, wenn wir jetzt mal eine dreistellige Beziehung als Beispiel heranziehen, wo wir zwei Einser haben und ein N, ja, dann gibt es natürlich zwei mögliche partielle Funktionen. Nämlich einmal die wir so definieren können, dass wir sagen, ich nehme ein Seminarthema, ja, und nehme einen Student und ordne diesem Zweiertupel einen Professor zu und zum anderen die Ausprägung, wo ich einen Professor nehme und einen Studenten und diesem Zweitupel aus Professor und Student ein Seminarthema. Ja. Jetzt gut, warum würde man das machen? Also erstmal offensichtlich, was wird modelliert? Es wird modelliert die Vergabe von Seminarthemen. Und da ist klar, es sind Studenten beteiligt. Wir wissen es, Studierende müsste es heißen. Es sind Professoren beteiligt und natürlich Themen, das ist klar. Und was wir auch hier noch sehen, was aber eigentlich nachher völlig klar wird, ist, dass wir auch einer Beziehung durchaus ein Attribut mitgeben können. Das heißt, in diesem Klüngel aus Seminarthemen, Studenten und Professoren, da kommt natürlich irgendwann eine Note raus. Wenn ein Student ein Seminar bei einem Professor hält, dann gibt's halt eine Note. Deswegen hängt da noch eine Note dran. So, was heißt es jetzt mit diesen partiellen Funktionen? Also rein schematisch hat es jeder kapiert, ja, kann man halt jetzt mal so sehen. Was bedeutet das denn? Was sind denn die Konsequenzen davon? Naja, mit diesen Stelligkeiten, so wie sie hier modelliert sind, werden bestimmte Konsistenzbedingungen abgebildet, die zum Beispiel von der Prüfungsordnung vorgeschrieben sind. Ja? Und diese Konsistenzbedingungen sind zum einen, dass ein Student bei demselben Professor nur ein Seminarthema ableisten darf. Ja? Also es soll nicht so sein, dass der Hans Müller beim Professor Schnitzenpitz Seminar 1 und Seminar 2 machen kann. Ja? Das ist durchaus auch logisch. Man will ja eine gewisse Vielfalt auch bei diesen Betreuungen erzwingen. Ja? Gut, und das ist diese erste Bedingung. Ja? Also das hier müsste natürlich eine 2 sein. Ja? Erste Bedingung, zweite Bedingung. Okay? Diese erste Bedingung hier, die ist sozusagen durch das 1 bei Seminarthema abgebildet. Das heißt, durch diese zweite partielle Funktion, die braune hier, die untere, okay? Das heißt, wenn ich eine Kombination aus Professor und Student nehme, dann weiß ich automatisch das zugehörige Seminarthema. Das heißt, Professor Schnitzenpitz, Hans Müller, ja, als Studierender, wird auf jeden Fall auf Thema 17 abgebildet. Und das wissen wir, weil ein Studierender bei einem Professor nicht mehr als ein Seminarthema machen kann. Das heißt, Hans Müller und Professor Schnitzenpitz kann nicht auf Thema 17 und auf Thema 95 abgebildet sein. Das geht nicht. Ja? Und deswegen durch diese braune partielle Funktion, die im Grunde nur durch diese 1 hier definiert oder erzwungen wird, die ist mit dieser Konsistenzbedingung einhergehend oder man kann anders sagen, diese Konsistenzbedingung wird durch diese 1 beim Seminarthema erzwungen. Ja? Es gibt noch eine zweite, haben Sie inzwischen auch sicherlich gelesen. Studenten dürfen dasselbe Thema nur einmal bearbeiten. Also es kann nicht sein, dass der Hans Müller sowohl beim Professor Schnitzenpitz Thema 17 macht, als auch bei der Frau Professor Ratzenfatz Thema 17 nochmal macht. Ja? Könnte man ja denken, weil die Professoren wissen es ja nicht. Und dann hat der Student schön selbst Seminar nochmal abgegeben. Das ist ja auch Blödsinn. Ja? Und diese Konsistenzbedingung, die ja völlig sinnhaft ist, wird durch die 1 bei Professor erzwungen. Und das ist die lilane partielle Funktion. Ja? Das heißt also, Studenten und Seminarthemen ergeben zusammen auf jeden Fall auch den Professor. Das ist Hans Müller und Thema 17, dann weiß ich, das muss beim Professor Schnitzenpitz sein. Ja? Weil es kann ja nicht mehrere Professoren geben, die dieselbe Studenten-Thema-Kombi betreuen. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass man das sozusagen verinnerlicht. Jetzt ist natürlich die mögliche Frage, ja, was passiert, wenn ich hier ein N hinschreibe? Ja? Also statt der lilanen 1 hier eine lilane N. Ja? Was wird dann passieren? Naja gut, die lilane partielle Funktion gibt es nicht mehr. Das heißt, wir haben ja eben gesagt, das entspricht ja Konsistenzbedingung 2. Das heißt, wenn ich bei den Professoren hier die lilane 1 durch ein M zum Beispiel ersetze, dann ist es durchaus möglich, dass der Hans Müller Thema 17 sowohl beim Professor Schnitzenpitz als auch bei der Frau Professorin Ratzenfatz macht. Ja? Macht keinen Sinn. Okay? Ich kann natürlich auch die braune 1 durch ein M ersetzen. Das ist vielleicht weniger beknackt. Dann gibt es diese braune partielle Funktion nicht mehr. Das heißt, diese Konsistenzbedingung. Das heißt, da ist es durchaus möglich, dass Sie Ihre ganze Seminarkarriere halt bei einem einzigen Prof machen. Ja? Da gibt es halt keine schöne Vielfalt. Gut, wenn Sie das so wollen, kann man das machen. Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass trotzdem noch verschiedene andere Dinge sehr wohl möglich sind. Das heißt, ein Professor kann dasselbe Thema an verschiedene Studenten vergeben. Ja? Wieso ist das so? Naja, wenn wir einen Professor nehmen und ein Thema, dann kann es ja N Studenten geben, die das bearbeiten. Das ist ja durchaus möglich. Das heißt, Professorenkreuz-Seminarthemen wird nicht auf Studenten eindeutig abgebildet. Da, wo N ist, ist keine partielle Funktion. Ja? So kann man das vielleicht sagen. Und was auch möglich ist, dass dasselbe Thema von mehreren verschiedenen Professoren vergeben werden kann. Ja? Aber dann natürlich an unterschiedliche Studenten. Ja? Weil wir haben ja die Konsistenzbedingung hier, die den anderen Fall verhindern würde. Ja? Gut. So. Und das nochmal zur Verdeutlichung. Also wir haben jetzt hier Studenten 1 bis 4, Professoren 1 bis 4, Themen 1 bis 4. Und betreuen, haben wir gesagt, ist eine Beziehung. Und diese Beziehung wird auch wieder durch einzelne Tupel dargestellt. Das heißt, die Betreuen-Beziehung, zum Beispiel hier durch 6 verschiedene Betreuungsrelationen. Und die hier gestrichelt dargestellten sind halt illegal. Ja? Also schauen wir uns mal das lilane Illegale an. Ja? Was ist da illegal? Ein Student macht ein Thema bei einem Prof. Das ist soweit okay. Ja? Aber derselbe Student macht, da müssen wir mal schauen, warum das illegal ist. Müssen wir mal schauen. Also das ist okay. Ja? Es wäre für sich genommen okay. Aber warum ist es illegal? Mal schauen. S1. Ach genau, wegen der roten Beziehung. Ja? Also wenn Sie die rote zuerst haben, diese Betreuungsrelation, Student 1 macht bei Prof 1 Thema T1, dann können Sie nicht die lilane auch noch haben, weil das würde ja heißen, dass er beim selben Prof auch noch Thema T3 macht. Ja? Also wenn Sie die rote haben, ist die grüne illegal. Okay? Und Sie können sich natürlich auch überlegen, jetzt bezüglich welcher durchgezogenen diese hier illegal ist. Ja? Es kommt also immer darauf an, was Sie zuerst haben, dann ist die andere entsprechend illegal und die können es dann so nicht mehr in die Datenbank einfügen. Das heißt, indem Sie so modelliert haben, zwingen Sie das Datenbankmanagementsystem, diese Konsistenzbedingungen auch einzuhalten. Gut, das ist das. Ja? Okay. Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, dass es noch eine weitere Art gibt, eine andere Art, sollte ich mal sagen, Konsistenzbedingungen zu formulieren. Und das ist die Min-Max-Notation. Also, wie geht die? Na, im ganz allgemeinen Fall schreiben Sie ja hier an diese Kanten, wie in diesem Beispiel hier, schreiben Sie ja diese 1 oder n, m, sonst was Buchstaben dran, ja? Wie hier jetzt auch. Was Sie aber auch dran schreiben können, ist so ein Zweituple aus Min und Max. Ja? Und die Logik ist einfach die folgende. Wenn hier bei E1 Min 1 und Max 1 steht, ja, dann gibt es für jedes klein E1, also jede Entität hier raus, ja, mindestens Min 1 viele Tupel, wo dieses E1 vorkommt. Und höchstens Max 1 viele Tupel, wo das E1 vorkommt. Ja? Das ist also immer die Lesart. Es gibt mindestens Min viele Tupel, wo ein klein e vorkommt, und höchstens Max viele Tupel. Ja, es ist jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen machen wir mal ein Beispiel. Okay? Also, das ist natürlich ein geometrisches Beispiel, da kann man die Dinge vielleicht ein bisschen besser sehen. So, ein Polyeder ist einfach ein geometrisches Objekt, was von Begrenzungsflächen auf eine zusammenhängende Weise begrenzt wird. Formulieren wir es mal sehr intuitiv. Also zum Beispiel ein Würfel ist ein Polyeder oder ein Tetraeder oder ein sonst wie Eder, da gibt es ja die lustigsten. Und es gibt außer den Polyedern selbst offensichtlich auch noch die Flächen, die diese Polyeder beranden. Und die Flächen werden wiederum durch Kanten gebildet und die Kanten wiederum durch Punkte. Ja, also das leuchtet eigentlich ein. Jetzt schauen wir uns einfach mal an. Ein Polyeder hat natürlich n Flächen. Ja, das ist klar. Also zum Beispiel hier im Fall von dem Würfel haben wir 6 Flächen. Und Flächen stehen natürlich auch in Beziehung zu Kanten. Und wenn wir uns zum Beispiel in diesem Tetraeder hier diese Kante hier anschauen, dann wissen wir, eine Kante kann zu mehreren Flächen gehören, ja? Aber eine Fläche hat auch mehrere Kanten. Das heißt, wir haben eine n zu m Beziehung. Wir können nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise eindeutig ist, ja? Also eine Kante gehört vielleicht zu mehreren Flächen oder typischerweise sogar zu mehreren Flächen. Und eine Fläche hat auch erzwungenermaßen mehrere Kanten, die sie bilden. Ja, mindestens mal 3, ja, für ein Dreieck oder 4 für ein Viereck, was auch immer. So, und eine Kante wird in der Regel durch 2 Punkte definiert. 2 können wir aber zunächst mal in der 1nm, in der Funktionalitätennotation nicht ausdrücken. Wir wissen nur, es sind viele. Wir können hier statt m erstmal keine 2 hinschreiben. Ja, wir haben nur den Buchstaben, der anzeigt, es ist mehr als 1. Eine Kante wird aber klarerweise durch 2 Punkte definiert. So. Ein Punkt kann aber auch wiederum zu vielen Kanten gehören. Also dieser Punkt gehört offensichtlich zu 3 verschiedenen Kanten. Ja? Oder dieser Punkt hier gehört auch zu 3 verschiedenen Kanten. Wiederum können wir das nicht ausdrücken, erstmal diese 3, sondern wir müssen hier sozusagen auch wieder viele schreiben. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Ja? Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an in dieser Min-Max-Notation. So. Und wir erinnern uns, die Lesart ist, es gibt mindestens Min viele Tupel, wo eine Entität vorkommt, und höchstens Max viele. Ja? Also, schauen wir mal den Polyeder an. Ja? Also, wir wissen ja, ein Polyeder habe in diesem Fall ist ein geometrisches Objekt, was ja mindestens mal 4 Begrenzungsflächen hat. Also Sie werden sich schwer tun, einen Polyeder zu konstruieren, der nur 3 Begrenzungsflächen hat. Es kann aber sein, dass ein Polyeder ganz, ganz viele Begrenzungsflächen hat. Und in unserer Modellierung wollen wir zulassen, dass es jede beliebige Zahl von Flächen erlaubt ist. Deswegen schreiben wir hier einen Stern. Ja? Also, die Mindestzahl an Flächen ist 4 und die Maximalzahl ist ja, beliebig. Ja? Jetzt ist es aber so, dass eine Fläche in unserer Modellierung immer genau zu einem Polyeder gehören soll. Also wir wollen nicht haben, dass wir sozusagen jetzt diese Tetraeder so aneinander bauen können, sondern die stehen jede für sich. Das heißt, eine Fläche gehört auch immer zu einem Polyeder. Ja? Also, von den Funktionalitäten her, von diesem 1 zu n, nochmal die Lesart, ein Polyeder hat viele Flächen. Und eine Fläche hat aber genau einen Polyeder, zu dem sie gehört. Jetzt, der geneigte Zuschauer wird sich jetzt fragen, Moment mal, ja? Also diese vielen, die stehen jetzt plötzlich hier bei Polyeder und die 1, die ja mindestens 1 und höchstens 1, das steht ja jetzt hier bei Fläche. Das ist doch irgendwie genau falsch rum, oder? Eigentlich müsste es doch irgendwie hier die 1, 1 stehen und hier die 4 Stern. Ja? Also könnte man denken, ist aber Quatsch. Warum? Weil die Lesart ist ja in dieser Beziehung Hülle, die Flächen und Polyeder in Beziehung setzt. Ja? Das wissen wir. Diese Beziehung ist eine binäre Beziehung, wird also durch eine Tabelle mit zwei Spalten oder eine Relation von zwei Mengen, also ein Kreuzprodukt von Polyedern und Flächen gebildet. Und da stehen jetzt eine ganze Menge Dinge drin. Ja? Nehmen wir mal also Beispiele. Also wir haben also zwei Polyeder, nämlich den Tetraeder Horst und den Oktaeder Heiner. Ja? Und der Tetraeder hat ja 4 Flächen, das wissen wir. Okay? Und das heißt, die Fläche 1 zum Beispiel, da wissen wir, jede Fläche gehört genau zu einem Polyeder. Ja? Eine Fläche gehört zu einem Polyeder, ja? Jede Fläche, wobei ein Polyeder viele Flächen hat. Und viele Flächen sehen wir ja hier. In der Beziehung Hülle, das ist die Tabelle, wenn Sie so wollen, die zu Hülle dazugehört. In dieser Beziehung steht jetzt also Tetraeder Horst mit seinen Flächen in Beziehung. Und wir sehen, dass diese 1 und diese n hier genau realisiert sind. Ja, das heißt, eine Fläche gehört zu einem Tetraeder, aber ein Tetraeder hat jetzt in dem Fall 4 Flächen. Okay? Beim Oktaeder ist es ganz genauso, nur habe ich mir da gespart, jetzt die weiteren Flächen hinzuschreiben. Ja? Die, nennen wir die Fläche, die zum Oktaeder gehört, mal FLA. Ja? Wir können die auch Christine nennen oder XYZ324. Ja? Ist ja wurscht. So, jetzt aber verstehen wir die 4 Sterne und die 1,1, glaube ich, besser, denn wir haben für jeden Polyeder mindestens 4 Tupel in der Beziehung Hülle, wo dieser Polyeder erwähnt ist. Ja? Mindestens 4, weil wir wissen ja, es hat 4 Begrenzungsflächen mindestens, also brauchen wir auch 4 Tupel hier drin mindestens, die diese Beziehung ausdrücken. Ja? Und wenn ich jetzt einen Polyeder mit 124 Flächen hätte, dann gibt es in dieser Beziehung Hülle gibt es halt 124 Einträge. Ja? Und das wäre dann sozusagen ein Fall von beliebig. Okay? Jetzt umgekehrt, wenn wir uns anschauen, wie oft taucht denn eine Fläche hier in Hülle auf? Ja, mindestens einmal, aber auch höchstens einmal. Warum höchstens? Weil ja hier diese 1 im Grunde genommen da ist. Das heißt, also, jede Fläche hat genau einen Polyeder, zu dem sie gehört. Das heißt also höchstens eine. Dass wir hier auch mindestens eine fordern, ist ein bisschen ein Modellierungsfreiraum, den wir haben. Wir könnten hier im Grunde auch eine Null hinschreiben. Was dann passieren würde, wäre einfach, es gäbe Flächen, die zu keinem Tetraeder gehören. Es wäre einfach so ein Dreieck, was irgendwo im Raum schwebt. Ja? Das hat modellierungstechnisch Nachteile, weil um das dann irgendwie notieren zu können, naja gut, doch, das kann man schon machen. Ja? Also es hat gewisse Nachteile, aber ist auch egal. Also man könnte hier im Grunde genommen auch eine Null schreiben. Aber diese 1 ist halt wichtig. Und wie man sich's merken kann, ist, dass es gerade über Kreuz ist. Ja? Also über Kreuz zu einer naiven Intuition. Wir wissen aber, wenn wir einfach den Spruch aufsagen, ein Polyeder taucht in der Relation Hülle mindestens 4-mal auf und kann beliebig oft auftauchen. Eine Fläche taucht in der Relation Hülle mindestens 1-mal auf und höchstens 1-mal auf. Ja? Das ist genau das, was hier passiert. Und das ist wichtig, weil das machen in der Klausur ungefähr 99% falsch. Also man sollte sich das klar machen, weil wenn man sich das klar gemacht hat, hat man die Min-Max-Notation, glaube ich, ganz gut kapiert. Ja? Gut. Dann machen wir aber jetzt nachher noch ein Beispiel. Gut. So. Jetzt gibt es noch weitere Ausdruckselemente bei den Entity-Relationship-Diagrammen, nämlich zum Beispiel schwache Entities. Schwache Entities heißen auch existenzabhängige Entities. Und wir malen die mit so einem Doppelkästchen. Ja? Also das hier ist leider schlecht gemalt. Das ist ein Doppelkästchen. Und alle Relationen zwischen dem schwachen Entity-Typ und seinem starken Counterpart, alle Relationen müssen auch mit Doppelrauten und zumindest oder genau auf dieser Seite auch mit Doppelstrichen gemalt werden. Ja? Das heißt, das ist einfach eine notationelle Geschichte. Jetzt, was ist es eigentlich und warum hat man das? Wenn wir mal schauen, hier dieser Raum, der trägt die Bezeichnung HS14. Ja? Sie können sich natürlich leicht ausrechnen, dass es wahrscheinlich an der Uni Dortmund auch einen Raum gibt, der die Bezeichnung HS14 trägt. Oder am MIT wird es nicht geben, weil da heißt es halt LH14. Ja? Aber es gibt sicherlich mehrere Hörsäle 14. Das heißt, wenn ich nur weiß, der Raum, denkt es mal global. Ja? Sie sind irgendwo in Holland und wissen, oh, ich muss nach Deutschland in Hörsaal 14, um da eine Vorlesung zu hören. Ja, da fragt sich natürlich jeder, Moment mal, Hörsaal 14 von was? Von welchem Gebäude denn, von welcher Uni denn? Ja? Und das ist genau das. Das heißt, ein Raum, den gibt es nur, wenn es ein Gebäude dazu gibt, in dem der Raum liegt. Ja? Und wenn das Gebäude abgerissen wird, ist auch der Raum Geschichte. Ja? Und deswegen sagen wir, das sind existenzabhängige Entities. Das heißt, die Existenz von einem Raum hängt an der Existenz des Gebäudes, in dem der Raum drin ist. So. Jetzt, was ist das mit HS14? Wir haben ja gesagt, Schlüssel wollen wir unterstreichen. Schlüssel waren die Attribute oder Attributmengen, die so eine Entity eindeutig identifizieren. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, Hörsaal 14 ist doch eindeutig. Da ist doch der Gro und der labert doch und ich weiß doch, wo das ist. Ja, logisch gesehen wissen Sie es nicht. Sie müssten schon sagen, HS14 im Hörsaalgebäude WZW. Dann ist es klar. Ja? Das heißt, HS14 ist so eine Art ja, Pseudoschlüssel oder ein Schlüsselteil der schwachen Entity. Und um einen Raum jetzt wirklich zu identifizieren, brauchen Sie den Schlüssel der übergeordneten starken Entity und den Teilschlüssel der schwachen Entity. Und der ist hier gestrichelt unterstrichen. Das heißt, ein Schlüssel für Raum ist Hörsaalgebäude WZW und HS14. Diese beiden Strings zusammen identifizieren den Raum. Ja? Und das ist wichtig, also wird auch gern falsch gemacht, dass man hier einen dicken Strich hin macht. Das macht aber jetzt eigentlich keinen Sinn. Ja? Und es ist ja auch schon hier gesagt, wir brauchen für schwache Entity-Typen eine 1:N oder 1:M Beziehung. Ja? Das heißt also, ein Gebäude kann mehrere Räume haben, ja? Aber ein Raum liegt auch eindeutig in irgendeinem Gebäude. Jetzt, die Frage ist natürlich, warum kann das keine N-zu-M-Beziehung sein? Naja, gut, da kann man mal drüber nachdenken. Das ist einfach eine logische Folge. Wenn es N-zu-M wäre, könnte es nicht schwach sein. Ja? Gut, Hausaufgabe. Gut, weitere Geschichte. Einfach nur als Beispiel nochmal. Wir haben ja Prüfen in dem Unischema, wenn ich das einfach nochmal irgendwo suche. Wo ist das Unischema? Genau. Prüfen war in unserem ursprünglichen Unischema eine Relation. Ja? Und zwar eine ternäre Relation, also mit drei beteiligten Entities. Jetzt kann man das Ganze aber auch anders modellieren, nämlich so. Ja. Jetzt ist Prüfung eine Entity und keine Relation mehr und ist mit Vorlesungen, Professoren und Studenten, also den ursprünglichen drei beteiligten Entity-Mengen, über eigene Relationen nochmal verbunden. Ja. Also ablegen, umfassen und abhalten. Und jetzt kann man sagen, wir machen Prüfungen als schwachen Entity-Typ, der an irgendeine dieser drei ursprünglichen Entities, Studenten, Vorlesungen oder Professoren, als starkem, übergeordnetem Typ angebunden ist, existenzabhängig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, an welchen der drei sollte man das ranhängen? Und die Antwort ist, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich wir müssen es an Studenten ranhängen. Weil es ist nicht so, dass sie, wenn sie es an Professoren oder an Vorlesungen dranhängen würden, das würde halt einfach modellierungstechnisch in dem Fall keinen Sinn machen. Ja? Also es gibt sicherlich eine Prüfung auf jeden Fall nur, wenn es einen Studenten gibt, der sie ablegt in dem Fall. Ja? Gut. Dementsprechend hier Prüfungsteil zum Beispiel ist wieder so ein Teilschlüssel. Okay. Und in der Modellierung haben wir jetzt zum Beispiel mit diesen lilanen M und M hier, braun und lila, haben wir zwei Konsistenzbedingungen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass in einer Prüfung mehrere Vorlesungen drankommen. Ja, also nehmen wir an, Sie sind der Student Horst, ist BWLer und der muss eine Zwischenprüfung über Informatik 1 und 2 schreiben. Ja, das kann es ja geben. Es kann auch sein, früher bei mündlichen Prüfungen, dass eine Prüfung von mehreren Professoren abgehalten wird. Ja? Also ich erinnere mich noch mit Schrecken an meine Physik-Diplomprüfung. Ja? Das war damals so, da wusste man, saß als armer einzelner Typ zwei Professoren gegenüber, nämlich einem für theoretische Physik und einem für Experimentalphysik. Und der Stoff der Prüfung war Physik. Ja? Das heißt, was passiert ist, ist natürlich, sie hatten ungefähr so einen Stapel Bücher, ja, so Quantenmechanik und Elektrodynamik und Molekülphysik und alles Mögliche. Und die konnten halt freie Fragen, ja, so eine Stunde, anderthalb. Ich glaube, ich habe 10 Monate gelernt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war jedenfalls relativ anstrengend. Gut. Also das ist also durchaus auch möglich hier, ja. Gut. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine Modellierung, die wir durchaus wollen könnten. Ne? Gut. Jetzt haben wir noch ein paar wenige weitere Ausdruckselemente, die wir aber eigentlich nicht so häufig brauchen. Eins davon ist Spezialisierung oder Generalisierung. Vornehm Subsumption zum Beispiel bezeichnbar. Und das ist einfach eine Abstraktionsbeziehung, eine Is-A-Beziehung. Das heißt also, ein Student ist ein Uni-Mitglied, ein Angestellter ist ein Uni-Mitglied, jetzt ist ein Professor auch ein Uni-Mitglied, aber hier haben wir nochmal sozusagen eine Unterklasse, eine Unterentität definiert, Angestellte. Ja? Also Assistenten, Professoren, jetzt könnten wir hier zum Beispiel auch nicht wissenschaftliche Mitarbeiter, also die Sekretärin und so weiter oder die Sekretäre dranhängen. Ja? Und es ist eigentlich intuitiv klar, was ist eigentlich bedeutet. Und da gibt es auch verschiedene Ausprägungen, also disjunkte Spezialisierung oder Generalisierung. Das heißt also, ein Angestellter ist entweder ein Assistent oder ein Prof, ja, etc. pp., aber das muss uns jetzt nicht weiter interessieren. Wenn wir das in unsere Uni-Datenbank einbauen wollen, könnten wir das zum Beispiel auf diese Weise machen und diese Verallgemeinerungsrelationen, die werden mit so einem speziellen diamantförmigen Objekt gekennzeichnet. Ja? Dann gibt es noch eine weitere Ausdrucksebene, und das ist eine auch so eine Art von Abstraktion, aber der Begriff trifft hier eigentlich nicht so zu. Und das ist die klassische Part-of-Meronymie-Relation. Ja? Und zum Beispiel hat, ist eine Felge, ein Teil von einem Rad, ja, aber sicherlich keine Unterklasse. Ja? Also eine Felge ist kein spezielles Rad, sondern es ist ein Teil von einem Rad. Das heißt, wir können hier nicht is schreiben. Das ist also einfach nochmal eine andere Geschichte. Wo ist es relevant? Naja, ich habe Ihnen noch am Anfang erzählt, was wir wollen mit diesen Modellierungen, ist eine Anschauungswelt zu modellieren. Ja? Eine Universität, eine Firma, meinetwegen aber auch einen biochemischen Regelzyklus. Ja? Also Sie wissen, in den Labs hängt ja überall so diese riesen Pathways-Plakate, wo dann irgendwie Zitronensäure in das und jenes und Schnieschnaschnu. Das ist eigentlich im Grunde genommen nichts anderes. Ja? Also nur die Kanten, also diese Pfeilchen, haben natürlich eine etwas andere Semantik. Aber Sie haben immer, wenn Sie irgendwas modellieren, Klassen von Objekten, ja, also chemische Substanzen, also Enzyme zum Beispiel ist eine Klasse oder Proteine ist eine andere Klasse. Und da gibt es halt Unterelemente, also was weiß ich, irgendwelche RNA-spaltenden sonst wie Proteine und da gibt es wieder Entitäten davon. Ja. Und im Grunde genommen gibt es also eine Hierarchie von Klassen und jede Klasse hat zum Beispiel eben auch Ausprägung. Ja. Also es gibt bei diesen RNA-Proteinen, da können Sie halt aufzählen, was weiß ich, Ase, Ose, wie auch immer die Dinge heißen, ja, 1 bis 115. Und das sind einfach die Ausprägungen. Und diese Geschichte hat durchaus ihre Bedeutung gewonnen, weil man das, habe ich das letzte Mal erwähnt, auch fürs Web eingeführt hat. Und das Stichwort ist halt Semantic Web. Das heißt also, alle Inhalte im Web sind prinzipiell in eine solche Modellierung einbringbar oder in verschiedene, sich überlappende solche Modellierungen. Und der dazugehörige Begriff ist halt Ontologie. Ja? Also eine Ontologie ist eine von vielen Menschen geteilte, gescherte Begriffsbildung oder Modellierung eines Sachverhalts. Ja? Also zum Beispiel eine Ontologie für Autos oder für Proteine oder für sonst was. Und in den Life Sciences gewinnen diese Dinge durchaus auch an Bedeutung, denn Sie wissen ja sicher alle, so eine Zelle ist ein kompliziertes Ding. Ja? Und man kann natürlich, wenn man an irgendwas arbeitet, kann man erstmal und sollte man auch erstmal ein paar Tage mit PubMed irgendwie schauen, wer hat denn da schon mal Papers drüber geschrieben. Es wäre aber auch zumindest denkbar und wünschenswert, dass man gewisse Erkenntnisse auf so eine Art zum Beispiel auch formalisiert. Denn da sind zum Beispiel auch automatische Schlussweisen möglich. Ja? So, um es einfach nur hinzuschreiben, ist es zu aufwendig, aber man kann auch viele Dinge damit machen. Ja? Also eine ganz einfache Schlussweise ist zum Beispiel der simple Schluss, dass wenn ein Professor ein Angestellter ist und ein Angestellter ist ein Uni-Mitglied, dann ist ein Professor offensichtlich auch ein Uni-Mitglied. Ja? Das heißt, wir haben eine gewisse Transitivität. Dann können Sie natürlich sagen, dies Hobby arg sehen, gell? Ja, so schlau bin ich auch noch. Das Problem ist halt, wenn die Dinger groß werden und die Hierarchien komplex, ja, und die Hierarchien zum Beispiel nicht mehr Hierarchien sind, baumartige, sondern richtige Graphen, wo Dinge zusammenhängen, dann sind die Schlüsse natürlich auch nicht trivial. Ja. Und das folgt zum Beispiel was man in der Informatik auch mit Beschreibungslogiken zum Beispiel erfassen kann, wo dann solche Schlussweisen auch wirklich interessante Ergebnisse bringen. Das nur am Rande. Ja? So, das wäre jetzt was, wo wir diese Aggregation und Generalisierung zusammen haben. So, schauen wir uns für die letzten 20 Minuten, ich würde heute, wie gesagt, ein bisschen früher aufhören, mal ein paar Aufgaben an. Ja? Also offensichtlich war das ja mit diesen Min-Max und den Funktionalitäten so ein bisschen mystisch. Vielleicht für manche von Ihnen vielleicht auch nicht. Also schauen wir uns mal diese Aufgabe an. Wir wollen für eine binäre Beziehung in ihren Ausprägungen 1 zu 1, 1 zu n, n zu 1 und n zu m, die wollen wir übersetzen in Min-Max-Notation. Jetzt können Sie natürlich sagen, Moment mal, Gro, wenn man das so übersetzen kann, warum machen wir den Scheiß eigentlich? Wir können uns doch für eins entscheiden. Ja, die Antwort ist, leider sind die Modellierungsmächtigkeiten, also die Funktionalitätseinschränkungen, die Sie mit dem einen System ausdrücken können, also mit Min-Max, und mit dem anderen, mit dem 1, N, M und so weiter, die sind nicht deckungsgleich. Ja? Sie sind auch nicht so, dass das eine Untermenge vom anderen wäre, sondern die überschneiden sich nicht trivial. Es gibt also Fälle, wo man das eine mit dem anderen relativ gut... Servus, hallo, ich erzähle doch was. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn Sie eh nur sich untereinander unterhalten, warum dann hier? Das macht einfach keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. So, also... Es gibt also Fälle, wo das möglich ist, und es gibt Fälle, wo das eben etwas anderen Ausdruck produziert. Ja? Also schauen wir uns einfach mal an für diesen allgemeinen Fall, wie wir 1:1 auf beiden Seiten denn ausdrücken. Ja? Was würden Sie denn in die erste Zeile dieser Tabelle reinschreiben wollen? Gibt es da Vorschläge? Was würde man da reinschreiben? 0 Stern, 1, 5, 5, 2, Stern, 1. Okay, gut. Also, dann machen wir mal ein Beispiel, vielleicht ist es dann klarer. Ja? Also, wir haben eine 1:1 Beziehung. Wie können wir das in Min und Max aufteilen? Ja? Also ein E1 steht mit genau einem E2 in der Beziehung R. Und ein E2 steht auch mit genau einem E1 in der Beziehung R, diese beiden roten Einsen. Ja? Also F1 ist 1 und F2 ist also auch 1. F steht hier für Funktionalität, ist auch jetzt wurscht. Ja? Was müssen wir jetzt hier hinschreiben und was müssen wir hier hinschreiben? Naja, also, was wir hinschreiben können zum Beispiel ist an beide 0,1. Warum? Naja, die Lesart war doch, ein E1 steht in dieser Tupelrelation mindestens 0 mal und höchstens 1 mal. Und genauso hier an der Stelle. Ein E2 steht in dieser Tupelrelationstabelle, das ist nicht die im Übrigen, ja, dieser Tupelrelationstabelle mindestens 0 mal, aber auch höchstens 1 mal. Jetzt kann man natürlich sich fragen, gut, sehe ich ein, das 0,1 passt zu 1,1, aber könnte ich jetzt auch 1,1 schreiben an beide statt 0,1? Und die Antwort ist, ja, können Sie. Und die Frage ist natürlich, wo ist der Unterschied? Naja, wenn ich 0,1 schreibe, dann gibt es E1, die nicht in Beziehung stehen. Und wenn ich an die E1-Seite 1,1 schreibe, dann heißt es, dass auch jedes E1 in dieser Relation R vorkommt. Und zwar dann aber auch höchstens einmal, weil wir ja eine 1:1 Beziehung haben. Ja? Also, ich kann hier statt der 0 auch eine 1 schreiben, an eine oder beide Stellen. Das ist halt einfach eine etwas andere Modellierung. Ja? Aber wir sehen schon, dadurch, dass ich das jetzt sozusagen auf drei verschiedene Arten machen kann, habe ich durch die Min-Max-Geschichte eine etwas andere Ausdrucksmächtigkeit als durch die 1,1, die unten steht. Ja. Das ist aber, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal großzügig sind, noch relativ eindeutig. Wir werden gleich noch Beispiele sehen, wo das wirklich was ganz anderes modelliert. Ja. So, wer hat jetzt einen Vorschlag, Entschuldigung, wer hat einen Vorschlag für 1:n? Was muss bei einer sozusagen 1:n Beziehung, was muss hier stehen, da wo jetzt der Cursor ist. Ja? Was muss da stehen? Ja, bitte? Also Sie sagen, hier muss 0,1 stehen und hier muss 0 Stern stehen, richtig? Ja. Was sagen Sie? Richtig. Sagen Sie, man kann es machen oder man muss es machen? Richtig. Also insofern zwei Thesen. Sie hat recht. Ja? Also man muss hier 0 Stern schreiben. Oder 1 Stern. Und hier 0,1. Ja? Also so muss man es machen. Warum? Also, wenn man einfach nur nach Schema F vorgeht, wissen wir müssen es irgendwie über Kreuz hinschreiben. Ja? Das ist aber jetzt wirklich eine ziemlich doofe Regel. Man muss es über Kreuz hinschreiben. Wir können es ja aber auch verstehen, wie bei den Polyedern und den Flächen. Ja? Also, wenn wir eine 1:n-Beziehung haben, heißt es, ein E1 kann zu NE2, also zu vielen in Beziehung stehen. Nehmen wir mal ein Element aus E1. Sagen wir mal E1 107. Ja? Klein E1 107. Und das steht mit 3 Elementen aus E2 in Beziehung. Also E2 19, E2 3 und E2 498. Ja? Dann wissen wir doch, dass es 3 Tupel hier drin auch geben muss. Ja? Und zwar 3 Tupel, wo auf der einen Seite immer E1 117 steht und auf der anderen Seite jeweils die 3, die hier halt in Relation stehen. Ja? Das heißt, das Tupel taucht mindestens 0 Mal auf, wenn dieses E1 also nicht in Beziehung steht, aber auch beliebig oft, weil wir hier ja nur ein N haben. Ja? Wir könnten hier auch eine Zahl reinschreiben, also 16 zum Beispiel oder 5, irgendwas. Dann wissen wir, nach oben hin ist es beschränkt. Das heißt, die E1 kann dann zum Beispiel 16 Mal in dieser Relation vorkommen. Ja? Und machen Sie sich noch mal klar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es logisch. Ja? Es gibt keinen Widerspruch. Man muss es nur verstehen. Das heißt, wenn man irgendwann fällt der Groschen. Ja? Also selbst bei mir ist er irgendwann gefallen. Ja? So, und der ja, bitte sehr. Entschuldigung. So, also die Frage war, muss ich immer beides dran schreiben? Und die Antwort ist nein. Es kommt darauf an, was Sie modellieren wollen. Sie kommen mit den 1, n, m, kommen es auch aus. Damit können es halt irgendwas ausdrücken und mit dem Min, Max können es was anderes ausdrücken. Wenn Sie beides dran schreiben, können Sie wieder was anderes ausdrücken. Ja? Also man kann beides dran schreiben und dann werden wir auch jetzt Beispiele sehen, wo wir verschiedene Dinge gleichzeitig ausdrücken. Ja? Aber Sie können es machen wie ein Dachdecker. Nur, was Sie nicht machen können, ist nur an die eine Seite ein Min-Max dran schreiben. Ja, also wenn Sie Min-Max verwenden, müssen Sie es an alle Zweige der Beziehung auch dran schreiben. Da war noch eine andere Frage, glaube ich, oder? Ach, da ganz oben, hallo. Könnte ich jetzt hier aber auch 1 Stern schreiben? Ja, also die Frage war, könnte hier auch 1 Stern stehen? Ja, das könnte man auf jeden Fall auch machen. Da ist eben wieder nur der Unterschied, will ich, dass das in E1 auch immer in der Relation drin ist, wenn es es gibt, oder will ich das nicht? Ja? Und kann ja für beides Gründe geben. Okay, gut. Also N zu 1 ist dann klar, das folgt einfach dem gleichen Schema, nur halt andersrum. Jetzt ist halt noch die Frage, was steht bei N zu M? Und auch da, denke ich, ist es relativ klar, da muss halt bei beiden 0 Stern oder 1 Stern stehen. Ja? Gut. Also das kann man sich nochmal überlegen. Jetzt machen wir mal eben noch was Schwierigeres zum Ende, nämlich diese Aufgabe. Ja? Also, wir sollen zeigen, dass das der Fall ist, was ich die ganze Zeit schon öfter gesagt habe, dass nämlich mit Min-Max gewisse Dinge ausgedrückt werden können an ja, Funktionalitätseinschränkungen, oder Konsistenzbedingungen, sollte man sagen, die man mit der 1NM-Notation, mit der Funktionalitäten-Notation nicht ausdrücken kann und umgekehrt. Ja? Und das sollen wir zeigen am Beispiel für mindestens ternäre Beziehungen. Also mindestens den Fall, wo wir 3 oder mehr Entitäten in Beziehung setzen. Warum? Naja, bei 2 ist es ja noch halbwegs eindeutig die Beziehung. Ja? Da ist es nicht, sagen wir mal, großartig unterschiedlich. Bis auf den Umstand, dass wenn ich hier natürlich eine 5 hinschreibe, kann ich was anderes ausdrücken oder hier eine 1 statt der 0. Also da sehen wir es schon, dass es nicht so ganz gleich ist. Für den Fall sehen wir es aber einfach noch deutlicher. Ja? Also zum Beispiel an dieser Betreuungsrelation. Ja? Ich lege sie hier nochmal auf. Ja? Das ist also dieselbe Relation. So, wir wissen N zu 1 zu 1. Das war das, was wir vorhin gesehen haben. Derselbe Prof kann das Thema wiederverwenden, aber ein Student kann nicht Phasen, Phasen, Phasen. Habe ich ja alles erklärt. Ja? Deswegen N zu 1 zu 1. So, jetzt kann man sich aber sagen, aber warum steht denn jetzt irgendwie warum steht denn jetzt hier ja, nicht 0, 1 ja, oder 1, 1? Groh, du hast doch gesagt, es ist immer über Kreuz. Und da, wo eine 1 ist, müsste doch jetzt hier auch eine 1 stehen. Diese Überkreuzregel ist halt aber auch Schwachsinn. Das ist wirklich nur so ein ganz, wenn ich gar nichts mehr weiß, dann wende ich die an. Aber es ist keine wirkliche Regel, weil ich kann eben verschiedene Dinge modellieren. Ja? Ich sage sie nur, weil ich weiß, dass wenn ich sie sage, gibt es in der Klausur im Durchschnitt 50 Punkte mehr für Ihr Semester. Wenn ich sie nicht sage, dann gibt es 50 Punkte weniger. Das ist der einzige Grund. Es ist aber keine wirkliche Regel. Ja? So. Jetzt, warum muss ich hier denn 0 Stern schreiben? Wir wissen, durch n und 1 und 1 werden diese partiellen Funktionen realisiert und damit einhergehen diese Konsistenzbedingungen, die mit den partiellen Funktionen im Grunde genommen gleichzusetzen sind. Ja? Wir müssen aber aus Modellierungsgründen, wenn wir zum Beispiel wollen, dass ein Professor ein Seminarthema an mehrere Studenten vergeben kann, und das haben wir ja vorhin gesagt, das n zu 1 zu 1 lässt es zu und soll es auch zulassen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auf jeden Fall hier einen Nullstern auch hinschreiben. Ja? Weil dann kann es zum Beispiel sein, dass wir einen Prof eben mehrfach hier drin haben müssen, weil er ja ein Seminarthema erneut verwenden will. Ja? Zum Beispiel an anderen Studenten. Das heißt, unsere vorherige Modellierung über diese Seminarzuordnung, die wenn wir wollen, dass gewisse Sachen möglich sind, können wir nicht hier an diese Stelle zum Beispiel eine 0,1 hinschreiben. Ja? Also hier ist eigentlich die interessante Stelle für diese Modellierungsbedingungen, die wir hier wollen. Nicht die, sorry. Ja? Das heißt, ich kann, Also ein Seminarthema muss halt die Möglichkeit haben, häufiger aufzutauchen. Ja? Und ich kann diese Überkreuzregel jetzt in dem Fall einfach nicht anwenden, die gilt da nicht. Und da sehen wir schon, ich kann hier auch andere Dinge hinschreiben, dann modelliere ich wieder eine etwas andere Prüfungsordnung. Aber es ist nicht so, dass Sie aus den N11 diese Dinge hier schon ablesen und hinschreiben könnten, sondern damit können Sie andere Dinge ausdrücken. Okay? Das ist relativ wichtig, sich das auch nochmal klar zu machen. Okay? Gut, eine andere Geschichte wäre zum Beispiel das hier. Da geht es um Dissertation. Und wir wissen ja, dass ein Assistent bei einem Prof genau ein Dissertationsthema hat. Okay? Das heißt, wir haben also 1,1,1 da dran stehen. Jetzt muss es aber doch so sein, dass ein Prof mehrere Assistenten haben kann. Ja? Und würden wir beim Prof oben statt 0 Stern auch 0,1 schreiben, ja Gott, dann dürfte ein Prof halt immer nur genau einen Assistenten haben. Das wäre ja doof. Ja? Und das wollen wir eigentlich in dieser Weise nicht haben. Okay? Das heißt also, summa summarum, man braucht beides. Ja? Man kann das eine nicht aus dem anderen ablesen und man kann verschiedene lustige Sachen damit ausdrücken. Ja? Und man muss über Kreuzregeln, die es nicht gibt, ja, aber die man sich so vielleicht zumindest für so binäre Beziehungen mal so grob merken kann, das hatten wir insbesondere hier bei diesen Tetraedern. Ja, da hatten wir ja diese Geschichte, wo wir gesagt haben, irgendwie über Kreuz, hatten uns aber klar gemacht, dass es eigentlich keine Überkreuzregel gibt. Also der Horst taucht halt mindestens 4-mal auf in der Höhlenbeziehung. Ist halt so, ja, weil die so ist, wie sie ist. Okay? Also, man braucht beides, man muss sich beides klar machen und man sollte auch mit beidem operieren können. Gut. So, dann wären wir hier auch mit diesen Beispielaufgaben durch. Und das wiederum wäre eine Aufgabe, die wir einfach das nächste Mal angehen, wenn wir einfach mal so eine Modellierung von Grund auf selber machen. Auf den Aufgabenblättern stehen schon Aufgaben dazu. Also wenn Sie schon damit anfangen wollen, was zu modellieren, können Sie tun. Es gibt auf Piazza auch ein großes ZIP-File mit alten Klausuren. Da sind noch mehr Aufgaben drin. Und das ist auch das, was ich an der Stelle schon sagen kann. Wenn Sie sich auf die Klausur vorbereiten, das werde ich, glaube ich, noch fünfmal sagen, was ein schlechter Weg ist, ist zu sagen, okay, schlichter Skript und Grogelaber, das muss ich können. Also nehme ich mir das schlichter Skript, fange ich auf Seite 1 an, lese ich durch, ja, kapiert, 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 Seite 100, jo, passt. Folien, naja, gut, okay, ja, kapiert, kapiert, ja, okay, gut. Klausur, ja, doesn't work, okay. Was man machen muss, ist halt einfach selber rummachen. Und das Beste ist, wenn Sie die alten Klausuren einfach trainieren. Sie nehmen sich die Klausur, bang, ohne die Lösung, ja, stellen Wecker, 60 Minuten Zeit, go. So richtig mit hinschreiben. Und dann nehmen Sie sich die nächste Klausur, okay, go. Und dann werden Sie merken, oh, das habe ich noch nicht kapiert. Ja, was war das da und so? Ja. Und das ist wirklich, Leute, die sich auf die erste Art vorbereiten, da habe ich Menschen, die schreiben die Klausur, glaube ich, zum 498. Mal. Ja. Und die Leute, die es andersrum gemacht haben, da kriege ich dann so Feedback wie, Zentralübung? Nee, war ich nie. Vorlesung? Nee, war ich auch nie. Gelernt habe ich nur einen Tag, aber ich habe trotzdem eine Einzelne. Geht schon auch, ja. Also insofern. Gut, dann machen wir heute an der Stelle Schluss. Wir sehen uns nächsten Freitag.